Save the date. Deal Sourcing 2026. Am 15. September in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 1100 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Sichert euch jetzt euer Ticket. www.dealsourcing.de.
What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Isabella Alessa Bauer.
Neue Windräder, ein zusätzlicher Solarpark. Das reicht einfach längst nicht mehr. Mit dem steigenden Anteil erneuerbarer Energien wird die ganze Stromerzeugung volatiler. Reservekapazitäten müssen schnell aufgebaut sein, Netze, Speicher, flexible Lösungen, das wird alles wichtiger. So eine Transformation kostet und sie ist komplex. Wie ist sie zu finanzieren? Wie können Risiken und Chancen fair verteilt werden? Und an welchen Stellen entstehen echte Möglichkeiten für Unternehmen und auch für Investoren? Unter anderem um diese Fragen geht es heute. Und damit sage ich Hallo zu einer neuen Episode von What's Up Corporate Finance. Ich bin Isabella Alessa Bauer und unser Thema ist Energiewende nicht schon wieder oder was Kapital möglich macht. Ich habe einen Co-Gastgeber an meiner Seite, das ist Michael Spahn. Er ist Partner bei Hertha & Co. und berät Unternehmen, Investoren bei komplexen Finanzierungsfragen. Zuvor war Michael über 11 Jahre bei der ING. Er kann also auch die Bankenperspektive gleich mitliefern für uns. Michael, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Isabella. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Wir hatten ein kleines Vorgespräch und in dem hast du mir verraten, beim Strom steht Deutschland bei rund 60% Erneuerbaren. Wenn man sich aber Strom und Wärme kombiniert anschaut, sind wir erst bei etwa 20%. Dann heißt es auf der anderen Seite, viele Städte und Unternehmen wollen trotzdem vollständig dekarbonisieren. Es klingt für mich schwierig. Also kann das funktionieren und vor allem auch, wie viele Jahrzehnte sollen denn da ins Land gehen, bis wir es geschafft haben?
Ja, genau, das ist die große Frage, wo ich natürlich auch keine genaue Antwort drauf habe. Aber dass wir das irgendwie angehen müssen zum Wohle unserer Nachkommen sozusagen, da sind sich die meisten zumindest einig. Und das ist natürlich das Riesenthema, was uns, würde ich mal sagen, Minimum die nächsten 10 Jahre richtig bewegen wird. Wir haben jetzt viele Jahre auch, man muss schon sagen, bei Infrastruktur im Allgemeinen, aber auch im Energiespezifischen, ein bisschen in unsere Reserven gelebt. Also wir kriegen gerade die Rechnung der Vergangenheit plus die Rechnung der Zukunft. Und das müssen wir jetzt gleichzeitig irgendwie alles lösen. Da sind die nächsten Jahre, man könnte sagen, beim Basketball das letzte Viertel, Crunch Time. Manche sagen auch beim Basketball Money Time. Ja, und ich glaube, das kann man auch gut auf die Infrastruktur beziehen, dass es jetzt halt richtig komplex wird. Alles muss schnell gehen. Und natürlich sollten wir dann auch die Sachen machen, die sich irgendwie lohnen und umsetzen lassen und die, die viel Impact haben, zuerst. Das wäre auch unsere Rolle als Hertha & Co. Das war auch meine Rolle bei der ING, sicherlich aus einer anderen Perspektive. Aber an den Herausforderungen sollten wir uns messen.
Jetzt ist es ja nicht nur so, dass wir eine doppelte Rechnung sozusagen begleichen müssen, sondern wir haben auch noch externe Herausforderungen. Also ich spreche jetzt von geopolitischen Umwälzungen, regulatorisch, technologisch ist ganz viel im Umbruch. Was macht dich trotz dieser Gemengelage optimistisch, dass wir es hinkriegen?
Ich bin grundsätzlich ein optimistischer Mensch. Ich glaube, das ist so das Wichtigste. Ich glaube auch das Thema, dass es einfach zu wichtig ist, als dass man sich vor den Problemen irgendwie verstecken sollte. Und wenn man sie anfängt anzugehen, dann entstehen dabei auch neue Wege. Jetzt haben wir natürlich so ganz viele Themen gleichzeitig. Wir haben gerade AI, früher war es sozusagen Oberbegriff Digitalisierung. Wir haben eine Verkehrswende, die ja auch irgendwie jetzt mit der Energiewende zusammenhängt. Wir haben die Energiewende per se und wir merken natürlich, und das geht jetzt nicht nur in Deutschland so, sondern auch in anderen Ländern dieser Welt, dass wenn man eine Wende macht, dass das halt Geld kostet. Und davor haben Menschen grundsätzlich Angst. Ja, bei dem Thema Elektroauto haben die Menschen das Thema, dass das zumeist nicht passt, weil man will ja, wenn man einmal pro Jahr in den Skiurlaub fährt, bitte ohne anzuhalten in den Skiurlaub. Ja, aber Leute, Entschuldigung, das ist der Skiurlaub, ja. Also das ist dieses eine Mal. Und wenn man dann nicht anfängt, die Herausforderung irgendwie zu umarmen, sondern sich nur vor uns zu verstecken, da gehen sie ja nicht weg. Ja, aber wir haben, und das ist, glaube ich, auch der Anspruch, den sich die Akteure aus dem großen Feld der Finanzen stellen müssen, das Thema der Kostenminimierung. Und das hilft es auch bei der Umsetzung. Nicht nur, dass wir uns am Ende leisten können, also im Sinne von den Investitionen, sondern aber auch, dass im Endeffekt der Endverbraucher so wenig wie möglich dafür zahlt. Das sollte auch unser Anspruch sein.
Wir gehen gleich auf den Finanzierungsaspekt noch genauer ein. Mich würde vorher aber noch interessieren, welche Chancen du konkret für Unternehmer siehst, die jetzt sagen, ne, ich drücke mich lieber gerade noch so ein bisschen. Wie können die es denn schaffen, die Energiewende, die ja kommen wird, eher positiv für sich zu nutzen und vielleicht sogar vorne mit dabei zu sein?
Ja, ich glaube, das ist eine ganz, ganz spannende Frage. Und tatsächlich ist es so, wie auch beim privaten Individuum, je mehr Assets du hast, desto größer ist die Chance, dass dieses Thema Energiewende auch ja wirklich Vorteile in sich birgt. Beispiel ist, habe ich eine Wohnung ohne Balkon, dann habe ich von Energiewende erstmal gar nichts, weil ich bin nur Konsument. Wenn ich einen Balkon habe, dann kann ich so ein kleines Balkonkraftwerk machen. Wenn ich ein Haus habe, kann ich mir vielleicht drüber Gedanken machen, PV-Dach zu machen mit Batterie, und am besten funktioniert es dann auch noch mit meinem Auto vor der Tür, was Elektro ist, weil dann kann ich mit dem Sonnenstrom mein Auto zu 6 Cent Vollkosten laden und bin so unschlagbar günstig und habe dann auch richtig was von der Energiewende. Ist natürlich immer ein bisschen unfair. Je mehr Assets, desto größer kann der Vorteil sein. Genauso ist es beim Industrieunternehmen. Je energieintensiver ein Unternehmen ist, desto größer ist natürlich die Bürde der Energiewende. Wenn man es aber umdreht und sagt, hey, ich bin ein Unternehmen, das zum Beispiel einen stromgeführten Produktionsprozess hat, da wird irgendwas geschmolzen, drüber nachzudenken, nicht nur aus, ich sag jetzt mal, Hygienegründen das Thema Nachhaltigkeit anzugehen, sondern drüber nachzudenken, wie durch eine ja sehr fokussierte Verlängerung der Wertschöpfungskette, sprich zum Beispiel Eigenerzeugung oder Partnern mit einem Energieerzeuger, das Ganze auch sehr gut und sehr verlässlich strukturiert werden kann, so dass man zum Beispiel eine fokussierte Strombeschaffung auf erneuerbaren Basis hat, was dann auch für eine Preisstabilität auf der Produktionsseite sorgen kann und dann letztendlich vielleicht auch einen Wettbewerbsvorteil in der Zukunft generiert, den man vielleicht so, weil man ein bisschen Angst hatte, nicht gesehen hat.
Jetzt haben wir es dem Unternehmer gerade ein bisschen schmackhaft gemacht. Wenn er sich dafür entscheidet, muss er es ja aber trotzdem finanziert bekommen. Ja? Deswegen da mal an dich die Frage, du guckst auf den Markt, wie erfolgreich wird es aktuell finanziert und wie schauen die Kapitalgeber drauf, vielleicht auch im Vergleich zu noch vor einigen Jahren?
Ja, ich glaube, das Thema nach mit der Finanzierung ist natürlich, sagen wir, der Flaschenhals per se. Ne? Wie viel kann sich ein Unternehmen leisten? Und jetzt ist es ja so, dass die Unternehmen jetzt auch nicht Cash gehortet haben und nur darauf warten, was investieren zu können. Da wurde vielleicht auch Expansion nach Asien finanziert, wo man jetzt vielleicht wieder sich in andere Länder refokussiert. Man hat vielleicht outgesourced die Produktion oder man hat investiert an anderer Stelle. Es ist nicht so, dass das Geld nur darauf wartet, an der richtigen Stelle beschäftigt zu werden. Das heißt, das muss sich lohnen. Jetzt ist es natürlich so, dass per se die Stromerzeugung nicht immer die Rendite abwirft, die zum Beispiel ein Telekommunikationsunternehmen erwartet aus dem Bewirtschaften der Assets. Und da gibt es aber dann auch schon Lösungen, dass man zum Beispiel einen Pensionsfonds nutzt, der anlegt in risikoarme erneuerbare Erzeugung und das sich nicht immer zum Beispiel auf der Bilanz abspielen muss. Da sind so Beispiele, spezifisch zu gucken, gibt es Lösungsmöglichkeiten, wenn man da eine Strukturierungsmöglichkeit hat, das trotzdem für das Unternehmen vorteilhaft aus Sinne des Pensionsfonds zum Beispiel insolvenzfest zu strukturieren, dann hat man langfristig strategisch eine Beschaffung, nicht nur als Vertragspartner, zum Beispiel durch einen Stromabnahmevertrag, sondern auch Partizipation im Eigenkapital, zum Beispiel beim erneuerbaren Projekt. Und das ist genauso dieser Hauptpunkt. Wenn man jetzt in Wende investiert, ist es ganz, ganz wichtig, dass Risiken und Chancen bei einem Projekt fair verteilt sind. Durch Einspeisetarife wird viel vom Risiko wurde bei der Bundesrepublik geparkt. Das mag aber in der neuen Welt nicht mehr funktionieren. Das heißt, Risiko muss dann auch durch Projektpartner abgewickelt werden. Wenn aber der eine nicht oder mehr Risiko nimmt und entlang der Laufzeit sich das auch tatsächlich herausstellt, dann hat man das ähnlich wie früher bei der ING auch erlitten. Langfristige Baufinanzierung, der Zins läuft weg, da ist jemand aus dem Geld, da dann werden gute Anwaltskanzleien mandatiert, um zu gucken, ob man aus der Nummer wieder rauskommt. Das darf halt nicht passieren, ne? Und das meine ich mit fairer Verteilung Risiko und Chance. Das muss halt für alle Parteien passen. Der eine hat ein Problem und ich habe immer, mein Petitum ist, das eine Problem hat ein Gegenproblem. Und wenn man die miteinander verbindet, dann kommt eine stabile Partnerschaft bei raus.
Ich würde das gerne noch mal ein bisschen genauer aufdröseln. Geht ja schon los bei der Art der Finanzierungen. Ja? Also wo kann ich denn eine Projektfinanzierung machen? Wo brauche ich eine Corporate-Finanzierung? Wie werden die jeweils ausgestaltet? Wenn ich mir jetzt zunächst einmal den Produzenten von erneuerbarer Energie ansehe, dann würde ich sagen, okay, kann man wahrscheinlich über eine klassische Corporate-Finanzierung lösen.
Ja, genau. Also grundsätzlich, ne, der Versorger, da kennen wir die Großen, die RWEs, E.ONs und so weiter, die haben eine sehr starke Eigenbilanz, das ist klar. Da werden auch Großprojekte zumeist über die Bilanz gezogen. Das ist bei kommunalnahen Versorgern auch nicht anders. Gerade aber, wenn man Partnerschaften eingeht, dann wird man sich in einem JV treffen, in einem Joint Venture. Und da macht dann auch zumeist deswegen schon eine gemeinsame Finanzierung in diesem Projekt Sinn. Und dann ist ganz klar, das ist dann die klassische Non-Recourse-Finanzierung. Wenn man sich zum Beispiel bei den Rechenzentren anschaut, welche Geschäftsmodelle da gefahren werden, wenn man da so einen Hyperscaler drin hat, wie eine Microsoft oder eine Google oder so, die haben einen großen Hebel. Die wollen auch, dass das Rechenzentrum immer verfügbar ist. Und wenn es da eine Underperformance gibt, dann kann auch vertragsseitig das schnell nach hinten losgehen. Und dann ist zum Beispiel auch aus dem Grund eine Non-Recourse-Finanzierung nicht unklug, zu Risiko mitigieren, aber grundsätzlich insbesondere bei der Partnerschaft. Da macht das sehr viel Sinn, wo dann zumeist auch aber dann Partner aus unterschiedlichen Legern auseinandertreffen. Also das kommunalnahe Unternehmen oder der Infrastrukturinvestor oder das kommunalnahe Unternehmen und der Rechenzentrumsbetreiber, der aus Übersee kommt. Und da ist es dann aus meiner Sicht ganz wichtig, nicht nur die Finanzierung irgendwie hinzubekommen, sondern auch beide Kulturen miteinander zu verbinden und beide Sprachen zu sprechen. Und das kann dann auch mal eine Herausforderung sein in dem Moment der Strukturierung und dann natürlich auch entlang der Projektlaufzeit.
Und vor allem gerade, wenn ich an Betreiber denke, ich habe ja im Endeffekt keinen verifizierten Business Case. Oder also ich brauche ja irgendwie eine Garantie oder eine Sicherheit, wenn ich da reingehe. Wie wird das denn austariert? Wer wie viel Risiko nimmt? Wer verlangt auch wie viel wahrscheinlich?
Ja, denn natürlich hat man so ein paar Fixpunkte, ne? Aus Finanzierer- oder Finanzierer-Berater-Sicht ist natürlich ein Fixpunkt, Sinnhaftigkeit, Fremdkapital einzubinden. Und dann ist der erste Nagel, den man sozusagen ins Brett schlägt, unter welchen Bedingungen wären dann Banken überhaupt bereit, in das Projekt zu gehen. Und das ist immer eine gute Disziplinierung, weil natürlich dann erstmal per se ein Minimum an Wirtschaftlichkeit gegeben ist, mit der man dann arbeiten kann. So, dieses Minimum an Wirtschaftlichkeit hat zum Beispiel ein Maximum an Marktrisiko beinhaltet, das ganz oft, in welcher Form auch immer. Oder bei einem Rechenzentrum, wie viel Fläche ist schon vorvermietet und wie viel Fläche muss noch später nachvermietet werden, wie viel Datenvolumen, damit das ganze Projekt richtig, richtig Spaß macht und nicht nur den Zins verdienen kann. Und das sind halt die Themen, die man dann in der Vorstrukturierung festmacht. Aber dann lohnt es sich auch, ganz einfach in Szenarien zu denken. Was passiert in dem einen Szenario mit dem einen Partner und im anderen Szenario mit dem anderen Partner? Und dann sieht man auch schnell, wenn man sich solche Szenarien vorstellt, wo das Risiko hinlaufen könnte und wie man es im Vorfeld dann auch abfangen kann, sodass nicht der eine übervorteilt oder benachteiligt wird.
Kannst du das nochmal ein bisschen konkreter machen, was man da für Szenarien fahren könnte, an einem Beispiel?
Ja, also wenn wir uns zum Beispiel mal vornehmen, weil das aus sektoraler Sicht sehr, sehr spannend ist. Ein Rechenzentrum war früher ja so, okay, wir brauchen das, das kostet viel Strom, wir brauchen Stromnetz. Mittlerweile sagen die kommunalnahen Wärmeversorger, die Stadtwerke ganz häufig, hey, super, da kommt ja auch immer Wärme raus und die sowieso da. Könnte sagen, sind eh da Kosten, die sind eh da. Also können wir die Wärme auch schön einbinden. Die hat ein bisschen niedrigere Temperatur als das normale Wärmenetz. Da muss man also was mitmachen. Okay, ja, aber die Wärme wird daraus produziert. So, jetzt habe ich also einerseits Wärme, die entsteht, und andererseits ein Rechenzentrum, was Strom braucht. Und jetzt ist natürlich ganz wichtig, dass diese Wärme auch ja so vergütet wird, dass sie jetzt zum Beispiel das Projekt per se nicht aussaugt, sondern und nur den Wärmeabnehmer bevorteilt, sondern dass der Preis auch fair bemessen ist. Da lohnt es sich auch nicht nur den Status quo der Wärmepreise anzuschauen, sondern auch so ein bisschen in die Zukunft zu schauen, dass natürlich Wärme, wenn sie insbesondere nachhaltig hergestellt wird, in Zukunft mehr kosten wird. Und dadurch ist natürlich die Wärme jetzt, die aus so einem Projekt herauskommt als Nebenprodukt, besonders attraktiv, sollte aber dann auch vielleicht einigermaßen marktgängig bepreist werden, dass beide Partner langfristig was davon haben.
Wie oft gelingt es, dass beide Partner sich mit einem glücklichen Kompromiss zufrieden geben und es dann auch genauso funktioniert, wie du es jetzt skizziert hast?
Da werden sicherlich keine Statistiken geführt. Zumindest kenne ich die nicht. Vielleicht gibt es die. Und viele, sag ich jetzt mal, Projektanbahnungen, die schiefgegangen sind, die bekommt man ja gar nicht mit. Mhm. Ja, man kann natürlich von den Positivbeispielen ausgehen, dass da das Richtige gemacht wurde oder wenn die Beispiele dann daneben gehen, dass es dann doch nicht richtig war und da ein Fehler gemacht wurde. Grundsätzlich kann man aber sagen, wenn man einen ganz langfristigen Vertrag angeht, der zum Beispiel auf der Abnahme von Strom oder Wärme oder was auch immer basiert, lohnt es sich vielleicht auch eine Rückbeteiligung über das Eigenkapital ins Auge zu nehmen, weil ich dann kommunizierte Röhren habe. Ne? Wenn immer der Marktpreis für ein Wärmeprodukt zum Beispiel steigen würde, dann hätte also der Wärmeproduzent ja vielleicht den Anreiz, aus dem Wärmeliefervertrag auszusteigen. Wenn aber der Wärmeabnehmer auch in dem Projekt beteiligt ist, dann hat er ja dann auf der anderen Seite auch was davon, weil er beteiligt ist. Und das sind diese kommunizierenden Röhren, wo man sagt, es gibt einfach weniger Anreize. In der Uni tatsächlich BWL war ich oft nur mit dem Minimum unterwegs, aber Spieltheorie, ne? Also wenn der eine das macht, dann macht der andere das. Das sind Szenarien, die man sich dann in dem Zusammenhang gut anschauen kann und überlegen kann, was passiert dann. Gerade wenn es so Rückbeteiligungen gibt und nicht nur ein Liefervertrag geschlossen wird, dann gibt es einfach mehr Stabilität.
Ich würde gerne noch ein bisschen genauer auf die potenziellen möglichen Kapitalgeber gucken. Ist es denn ein interessantes Feld für Private Equity beispielsweise?
Ja, natürlich, auf jeden Fall. Aber, aber das Problem in Deutschland ist natürlich, wir haben die Infrastruktur oder sehr viel davon ist in öffentlicher Hand. Bei der ING hatte ich da mal auch einen Einblick nach Belgien, in die Niederlande. Da sind tatsächlich die letzte Meile Stromversorger, die sind nicht fragmentiert bei den vielen Gemeinden oder Konzessionen vergeben. Da gibt es eine starke Konzentrierung, die auch schon zumeist privatisiert wurde. Das gibt es in Deutschland nicht. Ich glaube auch nicht, dass das in dem Maße stattfinden wird. Es wird keine Privatisierungswelle geben. Aber eins ist klar, diese Energiewende und diese Mobilitätswende und die Urbanisierung und die Digitalisierung, das wird so viel Geld kosten, dass wir auf jeden Fall mit sinnhaften Partnerschaften arbeiten müssen, damit das irgendwie zustande kommt. Und an der Stelle ist smartes Kapital von einem Infrastrukturinvestor, der vielleicht Know-how oder Skalierung oder beides reinbringt, sollte herzlich willkommen sein, zum Beispiel den kommunalnahen Energieversorger, der die letzte Meile hat, die lokalen, das Know-how hat, wie die Infrastruktur vor Ort funktioniert. Wenn man das zusammenbringen kann, gibt es sinnvolle Partnerschaften. Und ich glaube, das ist das Modell, wo wir Sektorenkopplung sehen. Sei es zwischen unterschiedlichen Herkünften von Kapital, der Infrastrukturinvestor mit zum Beispiel der öffentlichen Hand oder deren Töchtern, aber auch zum Beispiel in der Sektorenkopplung aus Industrie- und Energieversorgung. Wir haben schon immer eine BASF gehabt, die eigene Energieversorgung und ne, Gas upstream aktiv war. Das wird es auch zu mehr in der Erneuerbaren geben. Da glaube ich fest dran. Das heißt, wir haben auch Sektorenkopplung, die dann auch wieder unterschiedliche Kulturen mitunter zusammenbringt und neues Denken erfordert.
Wobei ich mir natürlich eine Sektorenkopplung zwischen einem Industrieunternehmen und einem Stromversorger leichter vorstelle als die zwischen der öffentlichen Hand und einem Private Equity Fonds. oder wenn ich jetzt auch an Private Debt denke zum Beispiel, ja. Gelingt das schon, dass da auch wirklich gute Partnerschaften entstehen?
Ich glaube, mit Private Debt machen wir natürlich ein ganz neues Thema auf, was super spannend ist. Vielleicht ziehen wir das nach vorne. Ich glaube auch, wir haben ja noch auf der Regulierungsseite Basel IV, das durfte ich live miterleben, dass schon die Karten neu gemischt hat bei den Banken. Also klassische Finanzierungen, die zum Beispiel stark besichert sind, leiden mitunter durch Basel IV. Es gibt auch einen Input-Floor, der eine Minimum-Ausfallwahrscheinlichkeit bei besonders gut gerateten Unternehmen vorsieht. Also das heißt, es drückt auch von unten, ja, nicht nur mit dem Thema der RWA, der Kapitalbelastung, sondern auch mit der Ausfallwahrscheinlichkeit per se, wo Private Debt sich überlegen kann, da eine Rolle zu spielen. Klar ist auch, wenn es immer recht deutsche Themen sind, dass man dann die vielleicht nicht aus London heraus machen sollte, sondern eher vor Ort. Und natürlich die Bührungsängste bei kommunalnahen Unternehmen schon da sind, mitunter aber natürlich durch auch so kapitalmarktähnliche Produkte wie der Schuldschein, letztendlich auch der Bond, der ja auch immer mehr in Fahrt kommt bei infrastrukturgetriebenen Bilanzausweitungen, sage ich mal, dass man da auch offen für andere Finanzierungsquellen wird. Aber ja, natürlich, ich glaube auch, dass der Debt Fund bei Infrastrukturfinanzierung relevanter wird, weil es auch nicht mehr die klassische Infrastruktur 22 Jahre Laufzeit im Minimumzins, sondern da wird auch das Feld breiter und könnte mir auch vorstellen, dass es Situationen gibt, die für Infrastruktursituationen gedacht sind, aber eher Finanzierungsstrukturen haben, die Private Equity LBO ähnlich sind. Also Debt Fund, ja, auf jeden Fall. Glaube ich schon, dass das sehr wichtig ist. Jetzt müsst du mich nochmal erinnern, was war der erste Teil der Frage?
Ich hatte auch darauf spekuliert, dass eine Partnerschaft zwischen öffentlicher Hand und Private Equity Investor vielleicht die ein oder andere Herausforderung birgt.
Absolut. Die gibt es auch schon. Hier und da, also zum Beispiel eine EWE hat einen Minderheiteninvestor, eine MVV, EWE, das ist der norddeutsche Versorger, sehr groß, zweistelliger Milliardenbetrag Umsatz, ebenso eine MVV, die gelistet ist und einen Großinvestor in der Minderheit hat, der auch dem Infrastruktursektor zuzurechnen ist. Ja, das gibt es. Das ist eher natürlich vielleicht eher so eine passivere Situation. Mhm. Und es gibt die natürlich aber auch schon in einem aktiven Projekt gibt es auch schon Beispiele, wo aus beiden Ecken Akteure zusammenfinden und was gemeinsam machen. Da sollte man sich dann auch immer überlegen, ist das jetzt ein Partner auf Zeit? Wie viel Zeit ist das? Ja. Yes. Dass beide Akteure in beiden entlang der Zeitschiene ein bisschen flexibler werden sollen. Aber ich sag mal, zum Beispiel ein ehemaliger Kunde bekommt von einem Equity-Infra-Investor ein Windpark-Portfolio, was zum Repowering ansteht. Das wurde ursprünglich gehalten, um 20 Jahre stabile Rendite zu bringen. Jetzt ist der Windpark am Ende der natürlichen technischen Lebensdauer vielleicht nicht die Ressourcen da, den zu repowern. Und dann ist das auch eine Partnerschaft, dass sowas eingebracht wird. Und entsprechend beim Energieversorger, der sich auf der nachhaltigen Seite Projekten auch in den letzten Jahren angesammelt hat, dann entsprechend dann durchgeführt wird und auch so eine Partnerschaft gibt es. Also tatsächlich in beide Richtungen flexibel und alles schon gesehen. Also es ist wirklich spannend.
Okay, also es sind spannende Modelle und es kann auch funktionieren. Das ist ja auch schon mal ein wichtiges Takeaway. Mich würde interessieren, im Bereich der Energiewende, welche Segmente erlebst du als besonders spannend? Also ich denke jetzt, du hattest Rechenzentren angesprochen, Netze, Speicher, sowas. Ja. Was siehst du da?
Also wir laden ja gerade durch. Also einerseits werden Erneuerbare immer erwachsener. Das heißt, immer weniger wird der staatliche Support notwendig. Was heißt das? Das heißt im Umkehrschluss, dass ich sage jetzt mal, mehr smartes Geld benötigt. Also wirklich, wo jemand eine Entscheidung trifft, eine Investition zu machen und ein Risiko nimmt. Das war früher, und jetzt müssen wir ein bisschen zurückdenken, als Kraftwerke noch gebaut wurden, also Großkraftwerke, Das aus jetziger Sicht war das natürlich böses Zeug. Das war ein Steinkohlekraftwerk, ein Gaskraftwerk oder was auch immer. Da wurden ja richtige Investitionsentscheidungen getroffen, mitunter mit Partnern, damit man das schön verteilt und verdaulicher macht. Aber da wurde ja auch im Endeffekt eine Meinung genommen, wie der Strompreis die nächsten 10, 20, 30 Jahre sich entwickelt. Mit der Meinung, aber natürlich entlang der Zeitschiene, immer wieder Phasen hat, wo der Strompreis sehr gut ist und sich dann auch so ein Kraftwerk sehr schnell lohnen kann. Das wird es auch in Zukunft mehr benötigen. Also wir sehen schon, dass das gut strukturierte, aber dann doch inhaltlich nicht präparierte Geld, also sprich zum Beispiel ein Pensionsfonds, der in einen regulierten Windpark investiert, traut er sich zu, einen Batteriespeicher zu bewirtschaften? Vielleicht nicht. Das heißt, es werden mehr die Akteure benötigt, die wieder Investitionsentscheidungen wirklich treffen können und auch den Mut haben, mit, ich sag mal, etwas weniger wolligen Situationen umzugehen und auch einfach Baurisiken zum Beispiel zu nehmen. Also grundsätzlich, Marktrisiko ist das Thema. Ja. Das andere Thema ist natürlich die schiere Größe der Investitionen. Ein Windpark, keine Ahnung, das kann schon ein einzelner Windstängel sein. Ja, das kann ein Offshore-Windpark für 1, 2, 3 Milliarden sein. Ein Kraftwerk hat eine gewisse Mindestgröße. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel das gerade in Vorbereitung befindliche Kraftwerkssicherungsgesetz ansehen, also eine Kraftwerksflotte, die gebraucht wird und ausgeschrieben wird, um die Reserveenergie bereitzustellen, die durch den erhöhten Ausbau der Erneuerbaren notwendig wird, weil es auch mal dunkel und windstill sein kann, ja. Da werden richtig dicke Dinger gebraucht und die kosten 500 Millionen plus. Dann sind die Unipers, die RWEs und Konsorten NBW an Start. Es können aber ja auch andere Akteure sein und die müssen dann Großinvestitionen sich trauen, entscheiden und dann auch durchführen mit Hilfe von Fremdkapital. Und das ist hinreichend komplex und wird uns hoffentlich große Freude machen, das zu begleiten. Ja, das sind genau die Situationen, auf die wir schauen. Also auch komplexe Themen, sogenannte First-Timer, ne, die werden wir jetzt sehr häufig sehen, die es noch nicht gegeben hat. Aber auch zum Beispiel ein Rechenzentrum mit einer eigenen Energieversorgung, ne, weil das lokale Netzwerk in einer Stadt keinen zusätzlichen Stromkonsumenten vertragen kann. Das sind so Themen, wo wir auch Mehrwert stiften wollen.
Das ist auch genau das Stichwort, wenn du jetzt sagst, der gut, ihr wollt begleiten, ja, also euch nehme ich da auf jeden Fall mit rein. Wen brauche ich denn sonst noch, um solche wirklich komplexen und auch sehr kostenintensiven Projekte finanziert zu bekommen? Also von der Beratungsseite etc., wer sollte da mit dabei sein?
Ja, es gibt natürlich Berater, ne, die da steuerlich beraten, die auch das Kommerzielle mit reinbringen, mit Ingenieurs-Know-how, die Marktmodelle haben zum Beispiel für Strom, die notwendig sind. Das sind wenige Akteure, die aber, sag mal, sehr, sehr gut vernetzt, sehr gut verdrahtet in den Markt und auch bekannt sind, die natürlich dann auch die Banken erwarten, dass sie zum Beispiel mal ein Kraftwerksprojekt, ein Strompreismodell dahinter liegt, mit dem man arbeiten kann und nicht irgendwelche Däumchen im Wind. Das ist auch klar, dass es am Ende anders laufen kann. Das ist wie mit dem Goldpreis. Ja. Aber natürlich gibt es gewisse Treiber in so einem Marktmodell wie Ausbau der Stromerzeugung, aber auch erhöhter Konsum durch mehr Wärmepumpen, mehr Elektroautos und so weiter. Und das sind ja alles Themen, die kluge Menschen technisch mit einem sehr stark akademischen Hintergrund dann entsprechend auch in Modelle passen. Und die werden da reingebracht. Und natürlich, um Glasfaserkabel zu verbauen, brauche ich Tiefbau. Im Rechenzentrum habe ich wieder das Thema Klimatechnik. Das ist ja das Schöne an diesem Infrastruktur. Es ist jetzt ja nicht nur, dass wir Kraftwerksbauer brauchen, sondern das sind insgesamt Themen, wo ganz viele Akteure in den nächsten Jahren ihren Spaß haben werden oder andersrum Herausforderungen suchen werden. Und ich glaube, das wird auch ziemlich die deutsche Wirtschaft pushen. Müssen wir halt weiter kräftig an unserem Wirtschaftsstandort arbeiten.
Man merkt auf jeden Fall, dass du ein Optimist bist, wie du es eingangs gesagt hast. Du skizzierst das sehr positiv. Ich würde gern noch einen anderen Aspekt ansprechen. Du hattest in unserem Vorgespräch auch den Zielkonflikt zwischen I und S, wenn man sich ESG anschaut, angesprochen. Ich habe da nochmal drüber nachgedacht. Ich bin noch nicht sicher, ob ich es bis ins Detail verstanden habe. Erklär uns das doch bitte nochmal kurz.
Ja, also Environmental Social Governance. Ne? ESG wird ja häufig nur mit dem grünen Thema verbunden. Das ist auch recht einfach, weil das ist das drängende Thema. Ja. Wir haben grün, wir müssen, keine Ahnung, alle müssen Elektroautos fahren. Wir verbieten den Verbrenner. Da merkt man ja schon, das ist ja dieses, da wird eine neue Regel gemacht und da wird es auch schnell schon einen sozialen Unwillen. Also allein da habe ich ja schon so ein bisschen dieses Soziale. Ganz extrem habe ich aber das Soziale bei dem Kostenpunkt. Machen wir uns nichts vor. Welt retten kostet.
Ne? Ja.
Also, weil das andere kostet, ohne dass wir es sehen, ne? weil zu viel CO2 wird auf Dauer viel kosten, aber die Auswirkungen sind halt nicht direkt in Verbindung zu bringen mit Autofahren oder mit Heizung hochdrehen. Also wird das Produkt, was ich da konsumiere, Energie in jeglicher Form, das wird teurer, weil es soll ja möglichst nachhaltig hergestellt werden. Und machen wir uns nichts vor. Auch ein Windpark, da sind ja Ressourcen drin, auch bei einem Elektroauto, viel diskutierte Batterie, wo die herkommt und wie die hergestellt wird, das ist alles energieintensiv.
Ja.
Wir diskutieren jetzt nicht in der Öffentlichkeit die Anzahl der Menschen auf dieser Erde, das ist offensichtlich zu heikel. Das Grundproblem ist natürlich, wir konsumieren Energie. Und das ist irgendwie gefühlt ein Grundrecht, über dem wir nicht drüber diskutieren. Aber es hat einen Preis.
Ja.
Dieser Preis wird direkt messbarer, nennen wir es so. Und durch dieses direkte messbare Preisschild wird es natürlich ein sozialer Aspekt. Das geht so weit, bin ich in einem Hochhaus, vielleicht nicht so finanzstark, Mieter eines Niedrigmietgebäudes, wird eine Verdopplung der Energiekosten sich erheblich merkbar machen am Portemonnaie.
Ja.
Der jeweiligen Person. Dass die dann auch vielleicht andere politische Tendenzen hat, kann eine Folge sein. Und deswegen ist es halt so, so, so wichtig, dass dieses I für Environmental so möglich, sozial verträglich wie möglich durchgeführt wird. Und es wird immer teurer, ja, entlang, das ist mit allem, wenn ich etwas versuche zu drehen und anders aufzustellen, dann sind die ersten Schritte die leichten und am Ende wird es wehtun. Und deswegen sollte man sich immer auf die einfachen Dinge am Anfang verständigen und dann entlang der Zeitschiene, sagen wir, auch die kostenintensiven Themen hinten dran stellen. Und um auch diesen sozialen Konflikt, den wir haben und immer mehr haben werden, dass wir dem halt sozusagen versuchen, entgegenzutreten, proaktiv. Und das ist das Riesenthema. Das haben wir gemerkt in der alten Regierung, ohne da jetzt in die Parteiprogramme zu gehen, dass gefühlte Verbote von etwas sehr, sehr kritisch beäugt wurden.
Ja.
Und jetzt haben wir aber trotzdem dringende Themen, die wir anpacken müssen und die kosten auch Geld. Auch eine neue Kraftwerksflotte, die Reserveenergie bereitstellt, die kostet Geld. Und letztendlich, auch wenn der Staat das irgendwie unterstützt, dann zahlt es entweder der Steuerzahler oder der Verbraucher oder gleichzeitig, da müssen wir uns nichts vormachen.
Also wäre die Garantie oder die Verbesserung der Sozialverträglichkeit der Energiewende eine Aufgabe für unsere Politiker, unsere gewählte Regierung, sich damit auseinanderzusetzen und zu schauen? Oder kann man da auch an anderer Stelle jemanden in Verantwortung nehmen?
Ja, also ich finde grundsätzlich ein guter Punkt. Also natürlich die Politiker. Aber jetzt sind ja auch Politiker keine Ingenieure. Und natürlich hat man dann rund um die Politiker dann auch entsprechend Akteure, die beraten, die Lobby machen und so weiter. Aber das war ja auch grundsätzlich immer, was ich versucht habe als ehemaliger Banker zu vertreten und jetzt natürlich auch als Berater. Was verlangt man denn von mir als Finanzierungsberater? Ich bin jetzt ja kein Ingenieur. Also ich bin jetzt vielleicht nehmen wir das Thema Energiewende, bin ich der Einäugige unter den Blinden. Aber das, was man ja von mir erwartet, ist ein kaufmännischer Beitrag zu diesem inhaltlichen Thema. Das heißt, ein Thema, sage ich jetzt, in der Energieversorgung aus kaufmännischer Perspektive so begleiten, dass es sinnhaft strukturiert ist, stabil und so Risiken und Chancen fair verteilt sind, dass es stabil finanziert ist und dass letztendlich dann am Ende natürlich auch das Richtige gemacht wird. Aber das ist der Beitrag eines Beraters, aber auch sollte der Beitrag eines Bankers, einer Bankerin sein, ne? Bankkauf. Mann hieß das früher, ne? Kaufmann oder Kauffrau. Das heißt, eine wirtschaftliche Begleitung von Themen, wo man halt vielleicht am Ende auch eine nachhaltige Finanzierung draus machen kann. Ja, also das Endprodukt ist okay, das kann ja nachhaltig sein. Aber der Mehrwert sollte auch vorher schon so ein direkt oder indirekt bemerkbar sein, wenn ich zum Beispiel Kunde einer Bank bin.
Absolut. Ich würde gern abschließend noch von dir wissen, was dir Hoffnung macht, wenn du an die Zukunft der Energiebranche denkst. Und auch, welchen Rat du denjenigen mitgeben würdest, die aktuell vor großen Investitionsentscheidungen stehen.
Ja, also was mir Hoffnung macht, ist jedes Mal, wenn ich zum Beispiel vor Studenten spreche und meine Motivationsrede zur Energiewende halte, dass ja, man muss sich nicht mehr rechtfertigen. Ja? Ja. Also ich glaube, dass so meine Generation eher das Problem ist. Aber die Jungen, die vielleicht noch nicht so gehört werden, für die ist Energiewende ein Muss. Ja, und auch nachhaltiges Denken. Und vielleicht war auch so ein bisschen die Energiekrise rund um den Ukraine-Kriegsausbruch prägend, um das Thema Energie so ein bisschen mehr in die Köpfe reinzubringen. Das macht mir wirklich Hoffnung. Und wenn ich dann vor Studenten der Wirtschaftswissenschaften stehe und sage, ihr seid diejenigen, die in Zukunft dafür Sorge tragen, dass die richtigen Investitionen gemacht werden, dann brennen die. Mhm. Aber CO2-frei. Und das macht Freude. Ja, ja. Also das macht mich wirklich zuversichtlich, dass das gut funktioniert. Ja. Und ja, also ich glaube, das ist so der größte Punkt, wo ich das Licht am Ende des Tunnels sehe und denke, es ist kein Zug.
Mhm. Ja, sehr gerne. Ja. Und wenn ich den zweiten Teil nochmal aufbringe, was würdest du denen sagen, die jetzt entscheiden müssen und vor großen Investitionsentscheidungen stehen?
Ja, genau. Also ich glaube einfach grundsätzlich, ich habe für mich das Thema Energiewende mit einer Kaufmenschen-Skepsis erst betrachtet und gesagt, ist das wirklich so in der Form? Ne? Und es gibt so bei neuen Dingen, das ist ein Thema der Grundeinstellung. Ja, und ich sage immer, das muss man erstmal umarmen. Ja, man muss es sinnbildlich umarmen und nicht versuchen zu falsifizieren. Ne? Ich glaube, ganz oft fällt man so in den Modus und versucht, den Fehler zu finden. Und wenn ich, es ist gut, wenn man kritisch ist, aber dann bitte in beide Richtungen. Und dann lohnt es sich mal, von der anderen Seite drauf zu schauen und sagen, vielleicht hat das auch Chancen, auch wirtschaftlicher Natur. Und wenn die gegeben sind, dann ist das ein super, ich sage jetzt mal, Hedge für die Zukunft, das Richtige zu tun, plus wirtschaftlich auch zum Beispiel ein neues Fundament zu gießen. Und da lohnt es sich tatsächlich, so ein bisschen aus dem Silo herauszuschauen und zu überlegen, was da so Sinn machen kann. Man muss da ein bisschen kreativer werden. Beispiel Produktion. Früher war es wichtig, nur Qualität zu fahren. Jetzt ist es vielleicht wichtig, flexibel in der Produktion zu sein und niedrige Strompreise zu nutzen. Braucht man da vielleicht anstatt einer großen Maschine drei? Muss man mehr in die Leger fahren? Das sind so Themen, die sind nicht nur bei einem Produzenten von einem Produktionsgut anzusiedeln, sondern auch bei dem Maschinenhersteller. Das haben wir noch nicht. Deswegen muss man aber diesen Dialog anfahren, kreativ sein und ja, vielleicht auch scheitern bei den Überlegungen. Aber nur durch Neugier findet man eine Lösung. Ja, also neugierig sein, das wäre meine Botschaft.
Das ist eine sehr schöne Abschlussbotschaft. Ich möchte dem auch gar nicht mehr so viel hinzufügen. Ich glaube, wir haben gesehen, dass das ein weiterhin sehr komplexer Bereich ist, der aber, ich nenne jetzt nochmal die paar Stichworte, die gefallen sind, Sektorkopplung, Partnerschaften. Wenn man das richtig nutzt, durchaus viele Potenziale birgt. Und wir hoffen, dass der Appell, den du an die Unternehmer und an die Finanzierer gerichtet hast, weiter gehört wird und sich da Leute auch einfach aus der Deckung trauen und was machen, weil das ist ein Thema, was uns begleiten wird und muss. Ich sage für den Moment erst einmal, lieber Michael, ganz, ganz vielen Dank.
Vielen Dank, Isabella. Schönen Tag. Ciao.
Ja, und liebe Hörer, schön, dass ihr wieder dabei wart und natürlich auch sehr gern bis zum nächsten Mal.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com